ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Hoffnung auf Heilung. Medizin von morgen.
Was wäre eigentlich, wenn die Medizin von morgen alles heilen könnte? Würde sich dann der alte Traum vom ewigen Leben erfüllen? Und zwar von einem ewigen Leben ohne Altersbeschwerden, überhaupt ohne Gebrechen, ohne krankheits- oder altersbedingte Schmerzen, ohne ein Dahinsiechen am Ende des Lebens? Ist das zu schön, um wahr zu sein? Oder könnte es umgekehrt so wahr werden, dass es am Ende dann doch nicht mehr schön ist? Aber der Reihe nach. Forschende der Yale-Universität in den USA haben vor kurzem verkündet, dass wir bis zum Jahre 2050, also in etwas mehr als 25 Jahren, genügend medizinische Kenntnisse hätten, um den Tod aufzuhalten. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Björn Schumacher gesprochen. Er leitet an der Universität zu Köln das Institut für die Stabilität des Erbguts in Alter und Krankheit und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Alternsforschung. Ich habe ihn gefragt, auf welche Fakten stützt sich denn diese Annahme der Forschenden an der Yale-Universität?
Naja, Annahmen über die Zukunft haben immer ein gewisses Maß an Spekulation. Aber es ist natürlich die Frage, wie viel Fortschritt wir gemacht haben und wie viel Fortschritt wir machen. Das Ziel der Alternsforschung ist ja in der Tat, ein Leben zu ermöglichen ohne Krankheiten. Das heißt, dass wir wirklich gesund leben können. Denn die Wirklichkeit ist ja, dass, wenn wir nur alt genug werden, wir eigentlich fast alle chronisch krank werden. Und das zu vermeiden, ist ja eigentlich das Ziel. Und da haben wir große Fortschritte gemacht, dass wir schon viele Einblicke gewonnen haben in die Biologie des Alterns. Und das Ziel in der Tat ist gesundes Altern.
Und was wäre die Folge, wenn man das zu Ende denkt, dass man gesund sozusagen alt werden kann? Lässt sich damit das Leben ja möglicherweise sogar unbegrenzt verlängern?
Dafür gibt es eigentlich keine Evidenz, dass es unbegrenzt wäre. Denn es gibt schon Menschen, die heute sehr alt werden, also über 100 Jahre, diese Superagers. Und von denen bleibt so ungefähr so ein Fünftel auch wirklich gesund bis ins hohe Alter. Und das ist im Prinzip das Ziel. Das heißt, dass anstatt, wie die Realität heute ist, dass wir fast alle ganz fürchterlich krank werden, dass wir gesund bleiben bis über 100 Jahre. Und bei diesen Menschen ist es so, dass die auch wirklich erst 1-2 Jahre vor ihrem Tod in sehr hohem Alter dann krank werden. Also die Krankheitsspanne, die ist wirklich ganz stark komprimiert. Und wir haben im Moment noch keine Evidenz dafür, dass das einfach Unendliche uns am Leben halten würde. Heute geht man davon aus, dass es so eine Obergrenze geben würde, auch wenn wir gesund bleiben unser ganzes Leben, von so 118 Jahren ungefähr.
Wenn wir aber jetzt mal den ersten Schritt vor dem zweiten und dritten gehen, was müsste man denn tun? Was kann die medizinische Forschung da möglicherweise uns noch ermöglichen, damit wir eben im Alter nicht von Krankheiten geplagt werden?
Es gibt da verschiedene Strategien. Es gibt da Dinge, die uns unsere Gesundheit ein bisschen verbessern langfristig. Da haben wir heute schon relativ gut bekannte Interventionen, die bei unserem Lebensstil anfangen. Also gesund essen, viel Sport treiben, langfristig, so lange wie möglich. Das schützt uns natürlich nicht vor den Krankheiten komplett, aber das ist schon mal ein Anfang, den heute im Prinzip jeder schon machen kann. Die nächsten Schritte sind dann wirklich Medikamente, die so wirken, die unseren Körper besser erhalten können. Das sind Medikamente, die genauso wirken wie zum Beispiel die Begrenzung der Kalorien, die man aufnimmt. Und die triggern so Stressantworten in unseren Zellen im Körper. Und die können dann länger gesund bleiben und länger funktionieren. Das ist so der nächste Schritt, der kommen wird. Und dann gibt es natürlich wirklich die Therapien der Zukunft, die so bei den Ursachen des Alterns ansetzen. Also zum Beispiel unsere Moleküle besser erhalten in unseren Zellen, besser reparieren. Und das ist so, was in der Zukunft zu erwarten ist.
Kann das dazu führen, dass möglicherweise, was so den Gesundheitszustand angeht, die Grenzen zwischen Jung und Alt dann immer fließender werden?
Das könnte in der Tat so sein. Es ist ja heute schon so, dass, wenn wir uns mal zurückerinnern, in welcher Verfassung so 2-3 Generationen vor uns waren, zum gleichen Zeitpunkt im chronologischen Alter wie wir. Das heißt, dass zum Teil ist das schon zu beobachten, dass viele Menschen auch länger gesund bleiben, weil sie einen sehr guten Lebensstil haben. Wir müssen uns ja immer vorstellen, unsere Lebenserwartung hat sich verdoppelt seit 150 Jahren auf um die 80 heute. Das ist schon eine riesige Leistung. Und dabei in der Tat können wir auch die Gesundheit etwas verlängern, bisher schon. Und das ist ja das Ziel dann auch, dass auch die gesellschaftliche Anteilnahme, auch die Möglichkeiten, die man selbst noch für sich hat, dass die einfach noch weiter da sind, weil man physisch und geistig einfach fitter ist als früher.
Viele von uns oder zumindest manche von uns liebäugeln vielleicht auch so mit der Möglichkeit einer Verjüngung. Bei Mäusen haben Forschende in einem Versuch das Blutplasma junger Mäuse genommen und es alten Mäusen injiziert. Ist dabei was herausgekommen, was eine Verjüngung für uns Menschen in den Bereich des Möglichen rückt?
Ja, das Wort Verjüngung wird in letzter Zeit häufig genannt. Also es ist noch nicht wirklich klar, ob eine alte Maus zum Beispiel durch diese Plasmabehandlung, die Sie angesprochen haben, ob sie dadurch wirklich jünger wird. Das wäre natürlich eine tolle Leistung, wenn das so funktionieren würde. Da muss man allerdings noch ein bisschen vorsichtig sein. Das sind jetzt erste Studien, wie dann wirklich eine Verjüngung aussieht oder ob es eine Verminderung des Alterns ist, also eine Verlangsamung des Altersprozesses. Da ist die Jury noch nicht ganz aus, also da muss man noch so ein bisschen weiter forschen in die Richtung. Aber es gibt ganz, ganz interessante, tolle neue Ansätze und das gehört sicherlich auch dazu.
Vielleicht kann man sagen, je stärker die Medizin von morgen, desto berechtigter auch die Hoffnung, dass in Zukunft immer mehr Krankheiten geheilt werden können. Hier bei uns in Hessen gibt es allemal einen starken Gesundheitssektor. Die Gesundheitswirtschaft macht etwa 14% der gesamten Wirtschaftsleistung unseres Bundeslandes aus. Mehr als 660.000 Menschen sind in der hessischen Gesundheitswirtschaft tätig. In vielen hessischen Unternehmen werden Medikamente und Medizintechnik entwickelt und produziert. Und es wird viel geforscht in Hessen. 17% aller deutschen Weltklasse-Patente im Gesundheitsbereich kommen aus Hessen. Überproportional viele sind das. Und weitere Einzelheiten dazu hören wir jetzt von unserer Wirtschaftsreporterin Gabi Beck.
Biotest in Dreieich, direkt an der Autobahn, ein riesiges Areal, über 2000 Beschäftigte. Gerade ist eine Produktionsstätte gebaut worden. Hier wird der Gerinnungsfaktor Fibrinogen aus dem Blutplasma von Spendern hergestellt. 100%ige Hygiene ist hier die Voraussetzung.
Wir nehmen hier die Seife in die trockene Hand und verreiben es.
Herstellungsleiter Florian Zocher zeigt uns, wie penibel genau desinfiziert werden muss. Dazu OP-Klamotten, Schutzbrille und Schuhschützer. Die Sauberkeit der gesamten Anlage wird regelmäßig von den Behörden überprüft.
Im Endeffekt ist es immer auch Rücksichtnahme für Patientensicherheit. Wir minimieren den Eintrag von möglichen Partikeln in unser Produkt, aber auch Krankheitserregern, Viren und Bakterien.
Das ist für das Endprodukt wichtig. Der Blutplasma-Skandal der 1990er Jahre ist nicht vergessen. Damals waren durch Biotestprodukte Menschen mit HIV infiziert worden. Jetzt aber trumpft Biotest mit neuen Produkten. Ein Immunpräparat wurde gerade in Deutschland zugelassen. Der Antrag in den USA läuft. Und für das Fibrinogenkonzentrat ist er geplant. Es hilft Menschen, denen der Gerinnungsfaktor im Blut fehlt, sagt Dirk Neumüller, der Unternehmenssprecher.
Das wird dann eingesetzt bei Menschen, die einen Fibrinogenmangel haben und vor einer Operation, das kann jetzt entweder eine große chirurgische Eingriff, kann aber auch eine Zahnextraktion sein, würde das zu einem wahnsinnigen Blutverlust bei diesen Patienten führen. Hier wird ein schonender, 100%ig sicherer Umgang mit dem Patienten gewährleistet, indem man ihm vor der Operation das Fibrinogenkonzentrat verabreicht, dann die Fibrinogenspiegel misst und danach erst die Operation durchführt.
Auch der Wettbewerber CSL Behring in Marburg produziert Medikamente aus Blutplasma und das Unternehmen hat ebenfalls gerade eine neue Anlage in Betrieb genommen. Projektleiter Markus Ries bei der Eröffnung.
Wir sehen weitere Anwendungsgebiete und Bedürfnisse seitens der Patienten mit unseren Produkten. Und wir passen unsere Kapazitäten entsprechend an. Und das ist der Treiber für die Erweiterung des Netzwerkes.
Die Gesundheitswirtschaft wächst. Also in Hessen nicht nur alteingesessene Pharmakonzerne wie Sanofi oder Merck entwickeln und forschen. Neue kamen hinzu. Der Impfstoffhersteller BioNTech baute in Marburg ein Werk auf. Aber auch viele Start-ups forschen in Hessen. Den Überblick hat Stefanie Genschuer. Sie beobachtet die Entwicklung der Medizinbranche in Hessen für das hessische Wirtschaftsministerium.
Immun-, Krebs- und Antikörpertherapien sind Technologien, bei denen Hessen bereits zur Weltspitze gehört.
Auch in der reinen Medizintechnik tut sich was. Fresenius Medical Care etwa baut Dialyseapparate. Der Bad Homburger Hersteller hat gerade eine neue Zulassung für ein verbessertes Gerät in den USA erhalten, erzählt Unternehmenssprecherin Christine Peters.
Dieser hochvolumige Hämodiafiltrationsansatz bietet eine viel bessere und schonendere Versorgung nierenkranker Patienten.
Insgesamt produzieren über 1000 Unternehmen in Hessen reine Medizintechnik. Laut Wirtschaftsministerium sind hier 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Tendenz steigend in der gesamten Gesundheitswirtschaft. Biotest in Dreieich sucht zum Beispiel gerade händeringend Mitarbeiter in allen Bereichen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wer von uns hofft nicht, dass irgendwann einmal auch schwere Krankheiten heilbar sind? Und in der medizinischen Forschung wird auch viel getan, damit sich diese Hoffnung irgendwann erfüllt. Zumindest die Hoffnung, Krankheitsverläufe verlangsamen zu können. Das gilt für die Krebsforschung und das gilt auch für die Demenzforschung, mit der wir uns jetzt beschäftigen. An Demenz sind in Deutschland laut Schätzungen an die 1,8 Millionen Menschen erkrankt, die meisten von ihnen an der Alzheimer'schen Krankheit. Es ist schrecklich für die Betroffenen und ihre Angehörigen, wenn das Gedächtnis erst immer lückenhafter wird und vertraute Menschen dann später oft nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Den Krankheitsverlauf verlangsamen, das könnte jetzt zumindest bei einigen Demenzkranken eine sogenannte Demenzbremse, genauer gesagt ein Medikament mit dem Namen Leqembi. Die zuständigen Stellen in der EU prüfen gerade, ob dieses Medikament in der EU zugelassen werden kann. Dr. Katharina Bürger leitet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München die Gedächtnisambulanz und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Dr. Bürger, mal ganz einfach für uns Laien erklärt, wie funktioniert dieses Medikament?
Dieses Medikament funktioniert nach dem Prinzip der passiven Immunisierung. Es werden Antikörper per Infusion verabreicht. In dem Fall muss das alle 2 Wochen erfolgen bei diesem Präparat. Diese Antikörper erkennen das Alzheimer-typische Eiweiß Amyloid, setzen sich daran und damit wird es für unsere körpereigenen Fresszellen erkennbar und abgeräumt.
Es geht dabei nicht darum, wie gesagt, die Krankheit zu heilen, sondern es geht darum, ihren Verlauf aufzuhalten, zu verlangsamen. Deshalb die Bezeichnung Bremse. Kann man denn sagen, um wie viel langsamer die Krankheit dadurch fortschreiten wird?
Die Studien, die jetzt zur Zulassungsprüfung führen, beziehungsweise in den USA schon zur Zulassung geführt haben, waren ja 18 Monate. Das heißt, wir überblicken de facto nur diesen Zeitraum. Und wenn man diesen Zeitraum zugrunde legt und dann eben die Effekte in der Studie betrachtet, sagt man, es ist etwa ein halbes Jahr Verzögerung.
Es heißt, dass zunächst mal nur eine relativ kleine Gruppe von Patientinnen und Patienten für dieses Medikament in Frage kommt. Um wen handelt es sich dabei?
Das sind Patienten nur tatsächlich mit der Alzheimer-Krankheit. Ungefähr 70% der Demenzpatienten leiden ja an Alzheimer. Andere Demenzformen kommen für diese Therapie leider überhaupt nicht in Frage. Die Menschen haben schon Gedächtnisprobleme. Also das kann nicht für Menschen ohne Symptome eingesetzt werden. Aber man muss eben auf biologischer Ebene die typischen Alzheimer-Veränderungen nachgewiesen haben.
Das heißt, da ist schon so eine Art Dilemma festzustellen. Auf der einen Seite sagen Sie, es hilft in einem frühen Stadium der Erkrankung, aber Betroffene oder auch Angehörige merken eine Demenzerkrankung doch häufig erst dann, wenn sie schon weiter fortgeschritten ist.
Wir wissen eben, dass die Demenz sich langsam entwickelt, dass die Demenz Vorstadien hat, diese sogenannte leichte kognitive Störung. Wir haben ja viele dieser Patienten, man muss ehrlicherweise sagen, dass diese auch leichten kognitiven Störungen im Alltag durchaus bemerkbar sind. Das ist ja immer die Frage, was ist die Veränderung zu früher? Deswegen kann man nicht sagen, es gibt das Symptom, sondern es ist immer die Veränderung zu früher. Und ehrlicherweise führen diese Veränderungen schon auch, sagen wir mal, zu Spannungen, dass eben immer Dinge vergessen werden, verlegt werden, viel gesucht werden muss. Also da sind viele schon sehr sensibilisiert und diese frühen Patienten kommen auch.
Dieses Demenzmedikament Leqembi nimmt man ja nicht wie eine Tablette ein, sondern man bekommt regelmäßige Infusionen alle 2 Wochen. Mhm. Gerade für Demenzkranke, die ihr häusliches Umfeld, ihre gewohnte Umgebung brauchen, klingt das nach einem großen und ziemlich belastenden Aufwand. Und dazu kommen dann noch mögliche Nebenwirkungen. Worauf muss man sich also einstellen, wenn man sich zu dieser Therapie entschließt?
Natürlich muss man sich überlegen, dass diese Therapie anspruchsvoll ist. Sie erfordert auch eine 100%ige Mitarbeit des Patienten und des Angehörigen. dass eben auch gerade die Untersuchungen, die für die Sicherheit relevant sind, also immer wieder MRT-Untersuchungen, dass die auch pünktlich dann in Anspruch genommen werden. Und jetzt komme ich zu den Nebenwirkungen. Bei diesem Präparat in etwa 20% der Fälle kommt es oder kann es zu Hirnblutungen und Wassereinlagerungen im Gehirn kommen, die zunächst meist ja sehr milde sind, die auch keine Symptome machen. Aber es ist eben wichtig, die früh zu erkennen, um dann entsprechend zu reagieren. Und der andere Punkt ist, dass Patienten zum Beispiel keine blutverdünnenden Medikamente nehmen sollten, wenn sie so ein Präparat erhalten. Es kann die Abwägung und die Entscheidung eines Patienten so und so ausfallen. Wir hatten jetzt die Situation, wenn wir Patienten Studien angeboten haben. Und wenn jetzt einer sagt, also ich weiß, ich habe Alzheimer und ich weiß, das ist momentan die einzige tatsächlich an der Ursache angreifende Therapie, dann nehme ich die Risiken in Kauf. Andere sagen, und das ist genauso berechtigt, mir ist der Aufwand, B, das Risiko zu hoch, ich möchte das nicht. Und deswegen ist es sehr wichtig, und das ist auch das Aufwendige, bevor die Therapie beginnt, dass die Patienten halt wirklich umfassend informiert werden und sich dann entscheiden müssen.
Wie bewerten Sie das denn aus Ihrer persönlichen wissenschaftlichen Sicht auf dieses Thema, wenn Sie die möglichen Wirkungen dieses Medikaments und die Nebenwirkungen, über die Sie auch schon gesprochen haben, wenn Sie das gegeneinander abwägen, ist es aus Ihrer Sicht unterm Strich in jedem Falle wert, den Versuch zu machen mit diesem Medikament?
Ja, das würde ich tatsächlich so beantworten. Ich bin seit 30 Jahren schwerpunktmäßig mit dem Thema Alzheimer beschäftigt und es ist endlich eine Hoffnung. Natürlich ist es ein erster Schritt, das ist klar. Also dieses Präparat oder ähnliche Präparate, die wir erwarten, die werden nicht alle Probleme schlagartig lösen und man muss da wirklich die Hoffnungen, sagen wir mal, realistisch oder die Erwartungen realistisch halten. Aber immerhin, es gibt etwas. Und in der Krebstherapie ist das ja auch nicht anders. Auch da hat man sozusagen mit ersten Schritten begonnen und dann kamen immer bessere Therapien dazu. Und ich fände es nahezu fatal, wenn jetzt das Präparat nicht zugelassen würde und dieser erste Schritt nicht gegangen werden könnte.
Was kann mein Arzt, meine Ärztin gegen den Krebs ausrichten? Das fragen sich jedes Jahr fast 500.000 Menschen in Deutschland, wenn sie die furchtbare Diagnose Krebs bekommen haben. Und danach fragen auch wir heute in HR Info am ARD-Thementag über Medizin von morgen. Unsere Reporterin Birgitta Söhling berichtet uns jetzt von sehr kompetenten Menschen, die an der Uniklinik in Frankfurt forschen und die dort Krebspatientinnen und Patienten mit einer neuartigen Immuntherapie behandeln.
Dieter Repp hat kaum noch Hoffnung. Ein aggressiver Lymphdrüsenkrebs beult seine Leiste aus, groß wie ein Hühnerei. Zwei Chemotherapien schlagen fehl. Das ist 2,5 Jahre her. Heute geht es dem 60-Jährigen gut, dank einer neuartigen Immuntherapie.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht absehbar, aber ein gutes Gefühl war auf jeden Fall da. Ja, mir geht's gut. Die Werte werden immer besser.
Dabei haben seine eigenen Blutzellen geholfen. Ein Verfahren, das erst seit 2018 in der EU zugelassen ist. Man entnimmt dem Betroffenen dabei Blut, isoliert die Immunzellen und verändert sie gentechnisch so, dass sie die Krebszellen erkennen und zerstören. Diese sogenannten CAR-T-Zellen werden dem Patienten dann wieder injiziert, vermehren sich im Blut und bekämpfen den Krebs, nicht aber gesundes Gewebe. Professor Thomas Oellerich von der Uniklinik Frankfurt.
Was wir erreicht haben, ist volle Kontrolle über die Tumorerkrankung. Herr Repp hat heute keine Symptome. Das hält auch schon eine ganze Weile. Und das ist genau das, was die Zelltherapie ausmacht.
Für den Frankfurter Mediziner ein Meilenstein in der Krebsbekämpfung. Eine einzelne Infusion kostet 300.000 Euro, kann aber den Krebs in der Hälfte aller Fälle heilen, die vorher als aussichtslos galten. Die sogenannte CAR-T-Zellentherapie wird nur dann verabreicht, wenn eine konventionelle Behandlung nicht anschlägt oder der Krebs mehrfach wiedergekehrt ist. Professor Thomas Oellerich.
Wir können jetzt tatsächlich mit solchen neuen Therapien, den Zelltherapien, Tumorerkrankungen behandeln, für die wir früher gar keine effizienten Mittel zur Verfügung hatten.
Damit kann bislang aber nur Patienten geholfen werden, die an Blutkrebs, Lymphdrüsenkrebs oder Knochenmarkkrebs leiden. Doch es gibt auch für andere Betroffene Hoffnung. Die Frankfurter Zellforscherin Professor Evelyn Ulrich etwa arbeitet mit ihrem Team daran, körpereigene Killerzellen für den Kampf gegen den Krebs fit zu machen.
Es ist jedes Mal extrem faszinierend, sich wirklich mit eigenem Auge davon zu überzeugen, dass diese genetisch modifizierten NK-Zellen so hocheffizient Tumorzellen vernichten können.
Solche natürlichen Killerzellen hat jeder im Blut. Man kann sie sogar aus einer Blutspende gewinnen, die nicht vom Betroffenen selbst stammen muss. Der Neuroonkologe Professor Joachim Steinbach behandelt damit im Rahmen der weltweit ersten klinischen Studie an der Uniklinik Frankfurt bösartige Hirntumore.
Und wenn sozusagen der Tumorknoten entfernt ist, werden die Killerzellen direkt in die Wand der Operationshöhle injiziert, also eingespritzt, da wo man eben vermutet, dass noch Reste des Tumors übrig sein können.
Auch wenn man mit körpereigenen Zellen arbeitet, die Therapie ist kein Spaziergang. Bei der CAR-T-Zellbehandlung etwa kann das Immunsystem heftig reagieren. Manche Patienten sind wochenlang im Krankenhaus. Nicht so Dieter Repp. Er blieb verschont von Nebenwirkungen wie starkem Fieber oder neurologischen Ausfällen und ist unglaublich dankbar dafür, dass es ihm heute so gut geht.
Man kann sich als Laie gar nicht vorstellen, dass einem T-Zelle entnommen werden. Die werden gentechnisch verändert, um den Krebs zu erkennen und ihn zu zerstören. Das ist schon ein Durchbruch.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. ARD.